Junge Junge, der Podcast der LAG Jungenarbeit NRW mit vielfältigen Themen und Perspektiven rund um die Jungenarbeit. Thema heute:
Rassismuskritik und Jungenarbeit. Zu Gast heute Jonas Lang von Coach e.V. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Junge Junge, dem Podcast der LAG Jungenarbeit hier. Heute zu Gast mit Jonas Lang von Coach e.V., der wird sich aber gleich nochmal selber persönlich vorstellen. Und unser Thema heute ist Rassismuskritik und Jungenarbeit. Und ich bin sehr gespannt, was heute uns erwartet und euch erwartet. Und als allererstes würde ich aber das Wort einmal an Jonas richten. Jonas, schön, dass du da bist. Wer bist du eigentlich und wo arbeitest du gerade? Und erzähl mal zwei Worte, wie bist du wo gerade in der Jungenarbeit unterwegs?
Ja, hi und danke für die Einladung. Mein Name ist Jonas Lang. Ich bin Sozialpädagoge und Sozialarbeiter in einer Kölner Initiative, die nennt sich Coach e.V. und mache da seit knapp 10 Jahren Jugendarbeit und Jugendberatung und aktuell und ja, eigentlich seit ein paar Jahren liegt mein Schwerpunkt vor allem in der Beratung und der Arbeit mit Jungs und jungen Männern, die Fluchterfahrung machen und eng damit verbunden natürlich auch Jungs und junge Männer, die Rassismuserfahrungen machen.
Ja, danke für die kurze Vorstellung, aber so wie die anderen beiden, so wie Olaf und Susanne es über sich ergehen lassen mussten, würde ich mich freuen, wenn du dich auch dem Fragenhagel einmal stellst.
Oh weia.
Ach, halb so wild, denke ich. Okay, ich bin gespannt. Los geht's. Köln oder Saarbrücken?
Köln.
Kölsch oder Pilz?
Pilz.
Wenn ich schlecht drauf bin, dann?
Mache ich Musik.
Karneval ist?
Ein Albtraum.
Mountainbike oder Rennrad?
Derzeit Mountainbike.
Oder doch lieber persisches Kung Fu?
Ja.
French Press oder Filterkaffee?
Kommt auf die Menge an.
Wenn ich ein Gemüse wäre, wäre ich?
Brokkoli.
Jungen sind?
Erreichbar.
Danke.
Danke.
So, dann steigen wir jetzt inhaltlich ein und ja, wie gesagt, ich freue mich, dich hier für dieses Thema bei mir zu haben, bei uns im Studio. Schön, dass du da bist und direkt mal die erste Frage an dich. Wir sprechen jetzt hier von Rassismuskritik in der Jungenarbeit. Früher hieß es mal, glaube ich, antirassistische Jungenarbeit oder Antirassismus generell in der Jugendarbeit. Ist es jetzt so, dass einfach nur dagegen sein nicht mehr reicht oder warum jetzt auf einmal Rassismuskritik?
Hat das denn jemals gereicht, einfach dagegen zu sein? Frage ich mich. Also ich würde behaupten, es gibt auch heute noch sehr viele, wahrscheinlich weitaus mehr Zusammenhänge, in denen eher von antirassistischer Arbeit die Rede wäre als von rassismuskritischer Arbeit. Die Frage ist, was ist der Impact davon? Ne? Wo führt das hin? So, ich habe es in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt. Eine ganz dankbare Vergleichsebene ist dazu Armut. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin gegen Armut, wird kaum eine betroffene Person von Armut sagen, ah super, das hilft mir jetzt weiter. So, ne? Oder wenn ich jetzt sagen würde, Armut wird bei uns jetzt aber echt ganz ernst genommen. Und dann würden auch Betroffene von Armut nicht irgendwie sagen, ah, okay, dann sind wir ja beruhigt. Sondern ich muss ja schon einen Schritt weitergehen und mich mit Bedingungen davon auseinandersetzen. Und was produziert Armut, ne? Und um welchen Preis ist dagegen vielleicht auch Wohlstand erkauft und so weiter. Also ich komme auf eine analytischere Ebene, mich mit diesem Sachverhalt auseinanderzusetzen. Und genauso verhält das sich mit Rassismus oder generell auch mit Diskriminierung allgemein. Ne? Also wenn wir ernsthaft mit dem Begriff und mit dem Thema Diskriminierung arbeiten wollen, dann müssen wir das natürlich auch analytisch tun und müssen uns auch mit den Bedingungen auseinandersetzen, die Rassismus produzieren, die den möglich machen und die Rassismus auch, sagen wir mal, historisch werden gelassen haben.
Ah, okay, also du sprichst von Bedingungen an der Stelle und wenn ich an Bedingungen denke, denke ich sofort an Strukturen. Und geht es da um gesellschaftliche Strukturen oder was meinst du damit genau oder was meint es damit genau?
Es geht, denke ich mal, zuvor um Machtstrukturen und die formen natürlich auch Gesellschaft. Ne? Also wir eine Gesellschaft ohne Rassismus ist, so wie wir heute leben, letztendlich gar nicht denkbar. Also in dem Verhältnis, das heißt also Rassismus ist jetzt auch kein isoliertes Phänomen, aber es ist eben ein ganz entscheidendes Strukturmerkmal, wie Gesellschaft wiederum aufgebaut ist. Ne? Inwiefern sich Ressourcen ungleich verteilen, inwiefern Armut sich reproduziert, inwiefern aber auch Gewalt sich reproduziert und inwiefern sich letzten Endes auch Herrschaftsstrukturen nochmal reproduzieren.
Ja, du sagst es, Stichwort Gewalt, die Reproduktion von Gewalt, die haben wir spätestens Ende Mai mit George Floyd wieder vor Augen geführt bekommen, beziehungsweise vielmehr mit dem Tod von George Floyd. Die Black Lives Matter Bewegung hat es geschafft, dadurch den Diskurs oder beziehungsweise den öffentlichen Fokus auf Rassismus zu verschieben. Und es wurde aktivistisch über mehrere Plattformen und Ebenen, sei es der Profisport oder andere prominente Personen, Persönlichkeiten und eben auch den Straßenkampf lange Zeit auf das Thema und die Missstände aufmerksam gemacht. Aber woran liegt es letztlich, dass es immer nur eine temporäre Auseinandersetzung gibt? Das Thema ist ja nicht eben erst seit Mai da.
Also hin und wieder tun sich Zeitfenster auf, in denen es günstiger erscheint, öffentlichkeitswirksam über Rassismus zu sprechen. Aber es ist eines von vielen Zeitfenstern. Das stellt sich hinterher immer wieder die Frage, was ergibt sich an nachhaltigem Effekt daraus? Ne? Natürlich gab es nochmal viele Demos und die sind auch wichtig und die haben ihre Berechtigung und die Frage ist, inwiefern rüttelt das jetzt an bestehenden Strukturen, am bestehenden Status quo? Sind Verantwortlichkeiten dadurch tatsächlich abgesetzt worden oder verändert worden? Sind Strukturen dadurch anders geworden? Oder warten wir jetzt nochmal auf den nächsten George Floyd?
Da mussten wir leider nicht lange drauf warten, wenn wir nochmal zurückblicken, was in Wisconsin passiert ist. Leider führen solche Ereignisse nicht dazu, dass ernsthaft Strukturen in Frage gestellt werden oder eben gar aufgebrochen werden. Mit Blick aber jetzt auf die Jungenarbeit. Wie wichtig ist da das Thema Rassismuskritik oder eben diesen Switch zu machen von Antirassismus und zu Rassismuskritik?
Das hat untrennbar viel mit Jungenarbeit zu tun. Also eine Jungenarbeit, die nicht rassismuskritisch ist, die existiert zwar, aber ich finde die ziemlich sinnlos und ich finde die ziemlich frustrierend, muss ich ehrlich sagen. Also in den letzten 10 Jahren hat sich natürlich auch in der Pädagogik da einiges bewegt, aber wenn ich so an die erste Zeit zurückdenke, also ich rede so von 2008, 2009, 2010, da hatten wir immer wieder so Schwingungen und so pädagogische Mainstreams, die mich total genervt haben. Ne? Also das war immer wieder interkulturell hier und kulturelle Besonderheiten da und kultursensible bla bla bla. Und ich bin in so viele Projekte reingegangen und habe gedacht, ja stimmt, ja, ist rassistisch, ja, ist richtig. So, ne? Also wenn ich in Schulen reingegangen bin, ich hatte früher sexualpädagogische Projekte mit Jungs an, zum Beispiel in der IFK gemacht. So, und das war schon interessant zu sehen, wenn ich in, sagen wir mal, eine Regelschulklasse reingekommen bin und dann hatten wir so eine Basis, ja, ah, cool, okay, geht es irgendwie um Verhütung, geht es um Geschlechtskrankheiten, geht es um sexuelle Vielfalt und so weiter. Und wenn ich in die IFK gekommen bin, also in die internationale Förderklasse, das sind eben Schulklassen an Berufskollegs in der Regel für neu zugewanderte Menschen, viele davon auch Geflüchtete. Dann war immer die Frage, ah, Sie sind der, der unseren Jungs mal erzählt, wie man hier in Deutschland mit Frauen umgeht. Dann habe ich so gedacht, ja, ja, genau, ist rassistisch, ja. Und gleichzeitig mir gedacht, also wenn ich das machen würde, um Gottes Willen, so was müsste ich denen denn erzählen, so wie in Deutschland mit Frauen umgegangen wird. So, also dieses grundsätzliche Sendungsbewusstsein, als hätten wir jetzt hier irgendwie so das zivilisatorische Zepter in der Hand und müssten das jetzt irgendwie neu zugewanderten Jungs und Männern so aufdrücken, das hat mich schon immer total genervt. Und wenn man dann irgendwie gesagt hat, so, das ist jetzt alles so eine kulturelle Besonderheit und Vielfalt ist ja so wahnsinnig toll und alles so bunt, dann war das für mich nicht nur super nervig, ich fand das auch einfach sehr unbefriedigend, weil wir kommen ja da nie weiter. Ne? So, gleich mit, dann hatten wir so einen Mainstream, wo irgendwie in jeder zweiten Veröffentlichung türkische Jugendliche in Deutschland standen zum Beispiel. Und da habe ich die so gelesen, habe gedacht, Ja, genau, es ist Rassismus, ja. Und dann habe ich mir die Geschichte der sogenannten Gastarbeiter in Deutschland irgendwie angeguckt, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ist irgendwie rassistisch. Ja. Aber es wird immer irgendwie nur so getan, als sei das jetzt die totale interkulturelle Superbegegnung und sonst irgendwas. Und ein bisschen ausgeklammert, dass es da auch sehr viel mit Segregation, kapitalistischer Ausbeutung und rassistischer Gewalt zu tun hat. Ne? So, und ja, und am Ende hat es trotzdem bis 2015, also bis Silvester 2015 dauern müssen, bis ich dann gesagt habe, okay, wir müssen expliziter an diesem Rassismus-Thema wirklich arbeiten. Das muss einfach irgendwie auch mehr gelabelt sein. Wir haben echt ein Rassismusproblem, wir haben das gesamtgesellschaftlich, wir haben das mit Sicherheit aber eben genau damit verbunden, auch in der Jugendarbeit und generell in pädagogischer Arbeit allgemein. Und das muss an der Stelle jetzt einfach mal wehtun.
Es tut an der Stelle alleine weh, weil dieses, genau explizit dieses Richtigmachen von Jungs, das zieht sich alleine durch alle Themen irgendwie in der Jugendarbeit, auch in den letzten Podcasts war das Thema, immer wieder durch. Pädagogik hat den Auftrag, Jungen richtig zu machen. Und wenn es dann noch Jungen mit Flucht oder Migrationsgeschichte sind, dann hat es auf einmal wieder wen, dann ist der Fokus weg von Männlichkeit und dann ist es auf einmal eher kulturalisiert. Und das ist schrecklich. Man sucht sich aus, worauf man gerade schauen kann. Und das ist, hat aber immer dann irgendwie was mit richtig machen zu tun. Immer diese defizitäre Brille. Da muss man dann wirklich, wirklich mal drauf achten, dass es wirklich weh tut, weil da müssen wir im Prinzip ran.
Ja, klar tut das weh. Aber es tut mir auch weh, am Kölner Hauptbahnhof zu stehen und umringt von 5000 Nazis, die Hogesa brüllen, zu sein. Ne? Und es tut mir auch weh, reißerische Veröffentlichungen irgendwie im Fokus oder der Süddeutschen Zeitung lesen zu müssen, wo wir total rassistische Bildsprache haben. Auch an der Stelle nochmal, ne, um da zurückzukommen, warum wir eigentlich von Rassismuskritik reden. Ne? Natürlich ist es einfach zu sagen, ey, das finden wir jetzt aber alle doof. Jetzt sind wir total echauffiert und total empört und haben da was dagegen, weil wir ja eigentlich die Guten sind und wir haben ja auch den Anspruch an uns. Ne? Das ist ja auch Professionalität, dass man immer zu den Guten gehört. Davon müssen wir irgendwie wegkommen. Ne? Wir müssen eher mal gucken, okay, wo wird denn hier eigentlich jeden Tag an jeder Ecke immer wieder Rassismus reproduziert? Und wie kann das aufhören?
Wenn wir jetzt mal mit dem Blick auf das ganz Konkrete für Fachkräfte gucken, was heißt das für Fachkräfte in der pädagogischen Arbeit, die mit Jungs auf der einen Seite und dann weitergedacht mit Jungs mit Fluchterfahrung? Wenn wir konkret auf Fluchterfahrung gucken, was heißt das für Fachkräfte an der Stelle?
Das heißt, einmal anzuerkennen, dass man mit Menschen zu tun hat, die Rassismus erfahren, die Rassismus erleben und das erstmal als ersten Schritt auch so annimmt, ne? Und dann hoffentlich ja auch die Konsequenz daraus zieht, zu sagen, okay, da höre ich mal zu, was erzählen die mir eigentlich, was haben die für Geschichten dabei, was hat das mit mir zu tun, ne? Das finde ich ganz wichtig, was hat das mit mir zu tun und an der Stelle hoffentlich dann Konsequenzen daraus zu ziehen.
Was hat das mit mir zu tun als Fachkräfte? Worauf willst du da genau hinaus?
Also wenn ich als Fachkraft in die Begegnung trete, dann bin ich nie nur Individuum. Dann bin ich immer auch Teil von einer Struktur, die wiederum gekoppelt ist an eine Gesetzgebung. Die ist gekoppelt an Konzepte, die ist gekoppelt an eine Förderstruktur. Damit muss ich arbeiten. Ne? Ich muss auch gucken, was mache ich jetzt genau damit. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich in der Fluchtthematik bin, dann stehe ich unter Umständen als Fachkraft auch für eine Gesetzesarchitektur, die rein auf Abwehrrecht beruht. Ne? Dann die Zugangschancen verwehrt, die Bleiberecht beschneidet, ne? Die tatsächlich Lebensgrundlagen verunmöglicht. Dazu muss ich mich positionieren. Ich stehe unter Umständen auch für ein Schulsystem, das ganz hart nach rassistischen Merkmalen segregiert. Das schon sehr früh anfängt zu selektieren und Zukunftsbahnen zu ebnen. Und ich bin auch Teil davon, weil ich dieses Schulsystem allein nur selbst durchlaufen habe. Aber weil ich unter Umständen auch Fachkraft mit einem Bildungsauftrag aus einem deutschen Bildungssystem bin und so weiter. Also ich bin immer an irgendeiner Stelle und Weise auch verwickelt in das, was um mich rum passiert. Mhm. Und das anzuerkennen ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Natürlich nur dann, wenn ich auch bereit bin, Konsequenzen daraus zu ziehen.
Wenn wir aber jetzt auf Trägerstrukturen gucken, dann ist doch klar, dass relativ viele Träger relativ weiß und bürgerlich besetzt sind. Und oftmals fällt es ja auch schwer, trotz rassismuskritischen Anspruchs vielfältig innerhalb der Personalstruktur zu besetzen. Wenn aber dennoch ein Team divers aufgestellt ist, was ist denn dann die Herausforderung in einem solchen Team?
Gut zusammenzuarbeiten, weil das ist ja so, also grundsätzlich, wir sind ja selbst auf Fachebene da gerade erst so bei den ersten Schritten. Wir sind jetzt gerade so dabei zu sagen, ey, wir müssen überhaupt mal dahin kommen, dass rassismusbetroffene Personen, dass POCs, eine Repräsentanz überhaupt haben auf Fachkräfteebene, in der öffentlichen Ebene, im öffentlichen Raum, um dann überhaupt mal eine Grundlage zu haben, Stimmen hörbar zu machen. Jetzt ich halte es für zu kurz gedacht zu denken, wir könnten da jetzt per Quote einfach genug POCs einstellen und dann haben wir rassismuskritischere Verhältnisse. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen natürlich erstmal Rassismuskritik als eine fachliche Komponente begreifen, also nicht irgendwie als ein beliebiges Thema, das wir jetzt mal interessant finden und da machen wir jetzt mal irgendwie einen Bildungsurlaub dafür, sondern das muss erstmal unser pädagogischer Auftrag sein, ne? Also unser Job, ne? Der einfach zu machen ist, ne? Und dann eben natürlich zu gucken, was heißt das jetzt in der Ausgestaltung? Also hat eine Organisation überhaupt eine Definition von einem Rassismusbegriff? Mhm. Hat eine Organisation überhaupt sagen wir mal, auch die institutionellen Voraussetzungen mit Rassismus zu arbeiten. Also gibt es zum Beispiel beauftragte Personen oder gibt es irgendwie ein Schutzkonzept, das Rassismus vorsieht? Gibt es irgendwie Wege, die vorgegeben sind, also auch Beschwerdewege? Was passiert bei einem rassistischen Übergriff? Wie wird damit verfahren? Wie wird damit umgegangen? Und so weiter. Und
ja, das sind alles eher so, also wie ich es mitbekomme, sind es alles eher, ich reagiere spontan in Situationen, aber was die Trägerstruktur und die Konzeption und das Leitbild dahinter geht, ist das überhaupt nicht definiert oder nicht mal verhandelt an der Stelle. Also Thema Definition, welche Definition haben wir eigentlich von Rassismus? Und an der Stelle merke ich, dass die Fachkräfte alleine, die rassismuskritisch arbeiten wollen, dann auch teilweise im luftleeren Raum stehen, weil die Struktur dahinter vom Träger überhaupt nicht vorhanden ist.
Ja, du hast gerade so schön gesagt, dass sehr spontan reagiert wird, richtig?
Ja,
spontan. Hast du gesagt, genau. Und damit verbunden wird ja auch beliebig reagiert. Und das ist ein ganz zentrales Problem. Also Klaus Melter hat da schon sehr früh einen sehr schönen Text geschrieben, der hieß Sekundärer Rassismus in der sozialen Arbeit. Da ging es darum, wie gehen Fachkräfte eigentlich mit der Meldung von rassistischen Vorfällen um, die total allgegenwärtig sind, sei es jetzt irgendwie in Behörden, in Schule, im Jobcenter, in der Ausländerbehörde und so weiter. Und dieser sekundäre Rassismus, der besteht eben vor allem in der Passivität der Fachkräfte, die eben dann, die das wahrnehmen, die es, je nachdem anerkennen oder auch nicht, ne? Aber selbst wenn sie es anerkennen, sagen, ja gut, da kann ich eh nichts machen oder ich lasse das jetzt einfach mal so für sich stehen. Oder eben im umgekehrten Fall zu sagen, ja, das war ja jetzt kein Rassismus, also das war ja nicht so gemeint, ich kenne den ja, der ist ja eigentlich ein ganz netter. Ne? Und bei uns wird ja Rassismus auch ganz ernst genommen. Ne? So, wenn ich den Satz höre, dann renne ich immer schon
wieder
drei Schritte zurück. So, ich denke, also das ist immer schon irgendwie so ein Erkennungszeichen. Es ist immer schon ganz, ganz verdächtig, wenn Rassismus irgendwo sehr ernst genommen wird.
Spannend, dass wir da jetzt drauf gekommen sind. Ich weiß ja so ein bisschen, wie du auch inhaltlich arbeitest. Und du verwendest häufig mal den Begriff gut gemeintes, schlecht umgesetzt. So in etwa ist es. Du kannst mich nochmal da an der Stelle korrigieren. Vielleicht erklärst du mal, gibt es gut gemeinte Methoden, die dann an der Stelle wirklich voll in die Hose gehen und vielleicht auch das Gegenbeispiel. Also was kann man wirklich gut machen oder was sind gute Ansätze an der Stelle, konkret für Fachkräfte?
Das wäre jetzt wahrscheinlich echt zu abgedroschen, schon wieder Schule ohne Rassismus zu bashen, deswegen mal was anderes. Aber ein Klassiker dabei ist ja so diese Vorstellung von einem interkulturellen Frühstück zum Beispiel. Ja. Das hatte Anita Kalpaka, hatte auch mal sehr schöne, hat das mal sehr schön zusammengefasst, ne? So die Anekdote, dass eine Schulklasse, also eine Lehrerin, eine Grundschullehrerin, organisiert ein interkulturelles Frühstück, weil sie sich denkt, das ist doch mal voll die gute Idee, mit den Kindern jetzt mal Vielfalt zu thematisieren. Und dann hat die eingeteilt, wer was mitbringen soll. Ne? Dann hat sie gesagt, so der Junge mit dem türkischen Namen, der bringt weiß nicht, typisch türkisches Essen mit. Der Junge mit dem italienischen Namen, den sie so gelesen hat, sollte dann irgendwie typisch italienisches Essen mitbringen und so weiter. Ne? Also es wird dann so total Stereotypen, total kulturalisiert aufgezogen und die Kinder hatten sich dann im umgekehrten Fall halt eher so ein bisschen irritiert. Ich glaube, die haben das dann auch wirklich gemacht, ne, haben das mitgebracht, im Nachgang aber so gesagt, ja, habe ich jetzt gemacht, weil das so von mir erwartet wurde, aber eigentlich esse ich morgens Nutella oder kriege Geld für einen Verkaufsstand, ne, und kaufe mir da ein Croissant oder irgendwas in der Richtung. Das meine ich, ne, also das rein zu den Guten gehören zu wollen, qualifiziert halt nicht dafür, nicht rassistisch zu handeln. Das ist jetzt eine doppelt oder dreifache Verneinung, aber man kann halt sich total antirassistisch fühlen, aber es trotzdem total rassistisch handeln. Und das ist genau das Problem. Also gerade als Pädagoge finde ich das spannend, wenn wir auch dann in der Fachkräftefortbildung sind, was da eigentlich passiert. Ne? Ja. Also das Ding, was auch eben dann bezeichnenderweise in so Antirassismus-Trainings nämlich häufig passiert, ist, dass sich Teilnehmende quasi so eine antirassistische Kompetenz aneignen, im Sinne von ein Gespür dafür zu entwickeln, wo sie sich wie weit rassistisch verhalten können und wo besser nicht. So, und diese antirassistische Kompetenz, die kann mühelos neben einer rassistischen Kompetenz auch koexistieren.
Ja.
Also man kann also in dem einen Bezug genau wissen, also sehr feine Antennen entwickeln, zu wissen, oh okay, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Oder da kann ich mich jetzt irgendwie selbst profilieren, indem ich mich antirassistisch jetzt positioniere und unter Umständen jetzt als der Woke-Guider jetzt nochmal mir quasi noch mehr Privilegien einheimsen und woanders haue ich dann doch nochmal irgendwie einen dummen Spruch raus, ne? Und da müssen wir irgendwie ein bisschen weiter davon wegkommen. Ne? Das, also, da ist Rassismus jetzt stellvertretend. Ne? Man muss da auch intersektional drauf gucken. Ne? Das ist mit Sexismus genau dasselbe Thema wie mit Klassismus, wie mit Ableismus, wie mit eigentlich allen Differenzlinien, nach denen diskriminiert wird.
Jetzt haben wir ein faszinierendes Negativbeispiel an der Stelle gehabt und eins, was, wie ich finde, total bekannt und gängig ist noch immer in Schule. Und nicht nur in Schule, also machen wir uns nichts vor. Das gibt es auch in Jugendzentren, in Kulturzentren. Was ist denn ein gutes Beispiel? Also es gibt ja auch durchaus gute Ansätze, wie man relativ leicht einen Schritt weiter Richtung rassismuskritische Aufstellungen gehen kann.
Das fängt ja bei der Frage an, wer hat das organisiert? Ne? Also bei den Beispielen, die jetzt eben genannt wurden, finde ich so charakteristisch, dass das ja ganz offensichtlich von unbetroffenen Personen kommen. Das waren ja offensichtlich nicht betroffene Leute, die sich vorgestellt haben, wie Rassismus von Betroffenen erlebt wird. So, und ich denke, ein gutes Projekt setzt voraus, dass Betroffene da drin zu Wort kommen, dass sie das selbst in der Hand haben, was da passiert. Und man das als Fachkraft dann auch aushält, weil das ist wie mit der Partizipation. Da muss man auch bereit sein, in Kauf zu nehmen, dass da Dinge gesagt werden, die man nicht vorher ins Förderkonzept geschrieben hat. Ne? Und würde für mich jetzt, sagen wir mal, ich wäre jetzt vorsichtig, einfach zu sagen, ey, die und die haben schon mal coole Arbeit gemacht, mach das einfach genau wie die, sondern wir müssen ja schon auch da über Strukturen und Bedingungen reden. Aber ich frage mich dann schon, wie wird denn ein rassismuskritisches Frühstück aussehen? Ne? Wie könnte man das denn organisieren und was wird da passieren? So, wer wird es organisieren und was wären da Themen? So, ne? Also ich glaube, das Essen wäre auch total egal, aber sondern das, was vielleicht beim Essen besprochen wird oder was wie der Raum da gestaltet ist, ne? Und wer da Zutritt hat und wer da zu Wort kommt und wer nicht und wer sich vielleicht einfach auch mal zurücknimmt, wer von mir aus einfach mal in sein Brötchen beißt und die Klappe hält.
Das weiße letzte Wort.
Wer von uns hat's heute?
Ja, mal schauen. So, Jonas, jetzt habe ich eine kleine, etwas knifflige Aufgabe für dich. Und zwar geht's darum, dass du drei Einsatzerklärungen von dir geben musst zu folgenden drei Fragen. Bereit?
Ich hoffe es.
Was sind Privilegien?
Privilegien sind oftmals unbewusste Vorrechte, die ich habe, die mir gesellschaftliche Vorteile garantieren.
Was sind Weißreflexe?
Weißreflexe sind die Abwehrreaktionen, die privilegierte Personen oftmals haben und gegen die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Bevorteilung.
Was ist Intersektionalität?
Intersektionalität ist die mehrdimensionale Betrachtung von Diskriminierung anhand unterschiedlicher Differenzlinien.
Das war eine ziemlich gute Einsatzerklärung. Ich habe aber gemerkt, zwischendurch wolltest du mehr sagen zum Thema Privilegien. Was hat das denn konkret mit unserer Arbeit zu tun?
Also ich rede ja jetzt selbst in der Position als weiße Fachkraft. Wenn wir von Privilegien reden, dann fällt mir als erstes immer diese Übersetzung Vorrecht ein. Also etwas, das vor dem Recht steht. Also mir stehen gewisse Dinge zu, die anderen Menschen nicht zustehen, obwohl sie wahrscheinlich rechtmäßig zustehen müssten. Mal kurz so gesagt. Aber Privilegien sind oftmals Dinge, über die ich mir in meinem Alltag gar keine Gedanken machen muss. Und das ist wiederum auch ein Privileg, ne, dass ich meinen Alltag bestreiten muss, ohne mir über gewisse Dinge Gedanken zu machen. Nämlich zum Beispiel, welche Räume ich betreten kann und welche nicht. Oder dass ich keinen Krieg erlebe. Ne, dass ich nicht als Kind in einem Ausbeuterbetrieb, in irgendeiner Mine arbeiten muss, damit Apple iPhones produziert. Oder dass ich nicht aufgrund meiner Physiognomie angegriffen werde, dass ich in Cottbus oder in Chemnitz nicht durch die Straßen bei einer Demo gejagt werde. Das sind alles Dinge, die ich nicht zwangsläufig bewusst haben muss, die aber garantieren, dass ich als weißer Cis-Mann in dem Fall in einer gesellschaftlichen Vorteilsposition bin.
Ja. Leichtigkeit, mit Leichtigkeit durchs Leben gehen.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn wir jetzt mit geflüchteten Jungs und jungen Männern mit Fluchterfahrung arbeiten, dann haben wir es, glaube ich, sehr viel mit Abstraktion zu tun. Ne? Also es wirkt alles so wahnsinnig abstrakt, dass ja irgendwo Krieg ist. Das habe ich mal in den Nachrichten gesehen und habe dann weitergeschaltet. Ne? Aber dass das hier und jetzt gerade tatsächlich passiert, kann ich gegebenenfalls total von mir abspalten. Ne? Und da sind wir nochmal bei der Anerkennung. Ne? Was heißt das? Was bringen die Jungs, mit denen ich arbeite, auch für Geschichten mit? Ne? Und nochmal die Frage, was hat das mit mir zu tun? Ne? Wenn ich jetzt sage, ne, ich WhatsApp mit denen mit meinem iPhone, ne? Oder ich habe mal jemanden zu einem Praktikum zu ThyssenKrupp vermittelt oder was auch immer. Ne? Das hat alles mit allem zu tun. Ja. Und die Frage dessen nochmal, sich das bewusst zu machen, ist eben auch ist auch Arbeit. Ne? Also es ist auch tatsächlich Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Also das gehört zu meiner Arbeit und die Arbeit müssen wir uns dringend zumuten, damit wir tatsächlich eine angemessene Pädagogik für unsere Zielgruppe entwickeln können.
Ja, jetzt kommen wir langsam zum Ende des Podcasts, des dritten Podcasts und da vielleicht nochmal den Ball zu dir gespielt mit der Frage, was wären denn deine Wünsche an eine rassismuskritische Jungenarbeit oder gibt es eventuell konkrete Forderungen in Richtung Fachkräfte und Träger diesbezüglich?
Also zuvorderst ist mein Wunsch, dass wir uns vor allem auf diejenigen fokussieren, um die es geht. Und das sind eben Jungs, die Rassismuserfahrung machen, dass denen zugehört wird, dass sie diejenigen sind, die auch die Räume bestimmen. So, und dann wünsche ich mir natürlich, dass Pädagogik den gesellschaftskritischen Anspruch nicht aus den Augen verliert und sich da stark macht und den Mut hat zu widersprechen. Ne, gegen Verhältnisse, die Rassismus produzieren und begünstigen. Ne, weil das ist unser Auftrag und das sind die Jungs, mit denen wir arbeiten, einfach wert.
Welch ein passendes Schlusswort. Das sind die Jungen wert. Jonas, vielen Dank, dass du dabei warst hier bei der dritten Folge Junge Junge, dem Podcast der LAG Jungenarbeit zum Thema Rassismuskritik und Jungenarbeit. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge einen Nerv getroffen haben und einen weiteren Einblick in die transkulturelle Jungenarbeit geben konnten. Ebenso freuen wir uns über Feedback zu dieser Folge und Anregungen für neue Podcast-Inhalte, die wir in Zukunft thematisieren können. An dieser Stelle möchte ich mich fürs Zuhören bedanken und ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge Junge Junge in der kommenden Woche mit neuen Gästen und einem neuen Thema. Und nun bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden mit einem Tschüss und auf Wiederhören.
Dieser Podcast wurde gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Weitere Informationen rund um das Thema Jungenarbeit findet ihr auf www.lagjungenarbeit.de.